Herzlich willkommen zur vierten Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über gemeinnützige Organisationen. Ich bin heute in Münster bei Vera Dittgen. Hallo Vera.
Hi Jona.
Vera, was hast du letzte Woche bzw. diese Woche schon Nützliches getan?
Jetzt muss ich jetzt mal legen, es ist erst Montag.
Ja, deshalb habe ich ja die letzte Woche gefragt.
Also letzte Woche habe ich mich, nicht im Rahmen von entwicklungspolitischer Arbeit, aber ich habe einen Verein für herzkranke Kinder dabei unterstützt, einen aktuellen Spendenbrief rauszuschicken.
Das heißt, du bist Fundraising-Managerin sozusagen von Beruf und arbeitest jetzt unter anderem beim Eine Weltnetz NRW.
Genau.
Und bist da Fundraising-Koordinatorin, heißt das so schön.
Ja, das ist so ein bisschen speziell in Nordrhein-Westfalen. Ich bin sogenannte Fachpromotorin für Fundraising. Das heißt, dass in Nordrhein-Westfalen gibt es ein spezielles Programm, das Fachpromotorenprogramm, wo über das Land NRW einige Stellen, Fachstellen und regionale Stellen für eine Weltarbeit auch vom Land finanziert werden. So, ich arbeite fürs Eine Weltnetz einerseits, unterstütze dann aber NRW-weit wirklich ganz viele Gruppen, die bei uns auch Mitglied sind.
Das heißt, das ist selber Fundraising und Fundraising-Beratung für die Mitgliederorganisation.
Genau.
Und wie kommt man dazu, Fundraiserin zu werden?
Also bei mir kam es eigentlich aus der dann doch entwicklungspolitischen Arbeit und Auslandsaufenthalten.
Okay, das heißt aber, du warst erst im Thema und dann...
Genau, ich war erst im Thema, habe auch bei entwicklungspolitischen Vereinen vorher gearbeitet, bevor ich dann ins Fundraising eingestiegen bin.
Was hast du studiert oder
ich habe soziale Arbeit studiert. Mit nicht viel Begeisterung, hatte dann das große Glück, dass es den Bereich soziale Arbeit in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit gab an der Fachhochschule in Münster und bin dann darüber und über Auslandseinsätze irgendwie auf diese Spur der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit gekommen.
Okay. Jetzt heißt ihr Eine Weltnetz NRW und ich frage mich immer, was ist jetzt diese Eine Weltbewegung oder das Thema oder wie auch immer, was ist denn Eine Welt? Also nicht jetzt diese Welt, sondern...
Was sich so hinter diesem Begriff verbirgt, ne? Ja, was ist eine Welt? Also aus meiner Sicht drückt dieser Begriff eigentlich erstmal einfach aus, dass man sich als Bürger einer Welt versteht, im Sinne von, dass wir tatsächlich was irgendwie miteinander zu tun haben.
Das heißt, also, es geht schon immer um Zusammenarbeit anderen Ländern.
Genau. Mit welchen Ländern auch immer. Das müssen gar nicht immer unbedingt die klassischen Last Developed Countries sein oder Entwicklungsländer, wie auch immer sie genannt werden. Aber das drückt einfach erstmal aus, dass man überhaupt diese Interdependenzen oder diese auch gemeinsame ja vielleicht Verantwortlichkeit für eine gerechte Welt im Blick hat.
Und historisch kommt es aus dieser Aufteilung erste Welt, zweite Welt, dritte Welt, die man damit eigentlich überwinden will.
Die damit irgendwann auch irgendwie mit den 90er Jahren vorbei war.
Weil es keine zweite Welt, also keine kommunistische Welt mehr gab.
Sozusagen, genau. Und ja, und ich glaube aber, um wirklich auch noch mal mehr so diesen gemeinsamen Gedanken auch klar zu haben, dass wir auch durchaus hier uns zum Beispiel verändern können, um zu einer gerechteren Welt, nachhaltigeren Entwicklung oder so beizutragen und nicht so sehr diesen Fokus auf Entwicklungsländer müssen sich entwickeln, sondern wir als Eine Weltnetz haben zum Beispiel das Motto Entwicklungsland D. Also die Idee, hier muss sich eigentlich erstmal ganz viel verändern von wie wir produzieren, wie wir leben, wie wir konsumieren, um dann insgesamt auch etwas verändern zu können.
Aber ist eine Welt dann mehr als Entwicklungszusammenarbeit oder ist es ein Teil von Entwicklungszusammenarbeit? Also jetzt die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die macht keine eine Weltarbeit, aber macht ja Entwicklungszusammenarbeit, oder?
Also gut, für uns heißt eine Welt dann eben noch mehr so diesen, ja wirklich den eigenen Lebensstil im Blick zu haben. Ich glaube, das ist noch mehr so diese Verankerung, was können wir eigentlich hier tun? Also einmal der Einzelne selbst durch sein Konsumverhalten und so weiter, aber eben auch die ganzen Initiativen, die bei uns Mitglied sind. Wie können die sich zum Beispiel in Kampagnen organisieren? Wie kriegt man wichtige entwicklungspolitische Themen in die Öffentlichkeit?
Okay, aber es ist immer Entwicklungspolitik,
Der Oberbegriff ist dann vielleicht Entwicklungspolitik und man kann es natürlich dann sehr unterschiedlich ausgestalten. Und das Eine Weltnetz hat sich eigentlich immer überlegt, dass wir selber keine direkten Entwicklungsprojekte fördern, also jetzt nicht klassische Entwicklungszusammenarbeit betreiben, sondern wir haben immer so diesen Ausgangspunkt gehabt, eben entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, hier was verändern.
Okay, aber dann schon immer in Bezug auf ein anderes Land, das heißt entweder mit Informationskampagnen oder Menschen aus anderen Ländern, die auch mal hierher kommen und erklären, genau, wie es da genau ist.
Ja, durchaus auch in der direkten Zusammenarbeit. Also als wir zum Beispiel mal eine Kampagne zu oder sagen wir mal gegen Bayer gemacht haben, zur Situation von Kindern auf Bonbonplantagen, haben wir natürlich auch mit Partnern in Indien, weil es ging um Indien, mhm, zusammengearbeitet, haben mit denen gemeinsam Studien finanziert, um erstmal eine Basis dann für diese Kampagne zu haben. Also es ist schon dann eine direkte Zusammenarbeit, es ist eine inhaltliche Zusammenarbeit.
Okay, und es ist auch ein bisschen eine inhaltliche Fortentwicklung von dem, was einfach Entwicklungshilfe heißt, was also so ganz klassisch staatlich, wir schicken unsere Leute unser Geld, um, mhm, irgendwas damit zu machen. Also es hat im Optimalfall nicht so eine Einbahnstraßenmentalität, dass wir...
Ja, die natürlich im besten Fall auch Entwicklungszusammenarbeit nicht hat. So, mhm, ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt als Weiterentwicklung sehen, sondern ich würde es einfach nochmal als einen anderen Standbein in der entwicklungspolitischen Arbeit sehen.
Wo kommt das her? Kommt das so klassisch aus den Eine-Welt-Läden, aus den, also sozusagen aus dem christlichen Zusammenhang, die ja früher auch mal Dritte-Welt-Läden heißen. In, mhm, Berlin gibt es, mhm, immer noch einen, der noch Dritte-Welt-Laden heißt.
So die Ursprünge des Eine-Welt-Netz.
Ja. Ja, also oder der, also das ist immer noch meine Frage. Ist das wirklich, jetzt ihr seid das Eine-Weltnetz NRW, es gibt Eine-Weltnetze in ein paar Bundesländern, mhm, ich glaube, mhm, nicht in allen. Aber das, mhm, ist ja schon fast eine Bewegung.
Mhm. Oder? Kann man durchaus so sagen. Ich meine, jetzt ist Nordrhein-Westfalen noch, finde ich, ein spezielles Bundesland. Erstmal einfach wegen der Anzahl der Menschen, die hier wohnen. Mhm. Ist ja ein großes Bundesland. Und es gibt über 3000 Initiativen und NGOs in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben da wirklich eine große Basis. So, das heißt, das eine Weltnetz ist dadurch auch sehr stark geworden, gemeinsam mit diesen Mitgliedsgruppen die Themen voranzubringen. Und wenn man es jetzt mal von der politischen Seite betrachtet, es gab natürlich auch sehr lang eine sehr engagierte rot-grüne Regierung, die diesen Bereich gefördert hat, unter Bärbel Höhn und anderen. Ja.
Und in anderen Bundesländern ist es ein bisschen schwächer.
Ist es
oder vielleicht nicht so, ich sag mal, unabhängig organisiert, sondern dann unterm Dach der Kirche, unterm Dach der anderen Kirche, unterm, mhm, Dach vielleicht der politischen Entwicklungs. Zusammenarbeitsorganisation, Entwicklungsorganisation.
Genau. Es ist, ja, ist tatsächlich unterschiedlich organisiert, ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Aber es gibt in den anderen, also es gibt schon in jedem Bundesland tatsächlich auch ein Landesnetzwerk. Mhm. So, aber ja, die haben einfach auch jetzt lange nicht die Rahmenbedingungen gehabt, um sich so auszustatten, um dann auch ein bisschen mehr Arbeit, mhm, machen zu können.
Ne, das und das heißt auch, dass das Label eine Welt bei euch dann häufiger auftaucht als in anderen Bundesländern.
Ich denke schon. Allein auch wenn man denkt, so im BMZ zum Beispiel, inwieweit da auch Nordrhein-Westfalen auf Bundesebene sich einbringen kann bei entwicklungspolitischen Themen.
Bundesministerium für Zusammenarbeit.
Genau. So, dass, da hat NRW eigentlich immer auch so einen Vorreiterstatus gehabt.
Okay. Ja, weil in Berlin zum Beispiel stolpert man über den Begriff eine Welt sozusagen, mhm, wirklich bei dem eine Weltladen.
Ja, okay.
Oder beim dritte Weltladen. Aber ich würde da jetzt wenig Organisationen kennen, die sagen, wir sind Teil der Bewegung, während jetzt ihr hier mit einem Weltnetz 1700 Gruppen und Einzelpersonen, mhm, allein als Mitglieder, mhm, das ist ja schon irgendwie eine Menge. Mhm. Also ja, wahrscheinlich auch dann teilweise Job der Fundraiser, dass das mehr werden. Zumindest bei den Einzelmitgliedern, ja, wahrscheinlich.
Also ich kann es jetzt nicht für die anderen Landesnetzwerke, mhm, sagen. Ich finde fürs eine Weltnetz tatsächlich nochmal speziell, es ist schon auch damals, also vor ja auch über 20 Jahren schon, entstanden aus so einem bunten Mix an Engagierten. Das waren, mhm, wirklich so die klassische Nicaragua-Solidaritätsgruppe. Es waren kirchlich-christlich motivierte Gruppen. Und es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das finde ich wirklich sehr spannend. So, dass wir haben zum Beispiel jetzt auch seit ein paar Jahren Open Globe. Das ist sowas wie unsere Jugendorganisation. Mhm. Ist mehr noch wie eine freie Bewegung. Die haben auch keinen Vereinsstatus. Aber das heißt, es gab lange Jahre immer so konstante Gruppen, die sich da engagiert haben, eben aus diesen verschiedenen Richtungen. Und jetzt gibt es gerade noch mal so eine ganz neue Welle von jungen Leuten, die sich da auch engagieren, bei uns eben unter diesem Label Open Globe. Und das finde ich total spannend. So, und die wirklich sich zum Thema eine Welt zusammentun.
Ja, wenn ich mir durchlese, was ihr, ich glaube aus der Satzung habe ich das, eine weltoffene Politik, gerechten Interessensausgleich zwischen Nord und Süd, globalen Umweltschutz, Demokratisierung, kulturelle Vielfalt, Einhaltung der Menschenrechte, zivile Konfliktlösung und Frieden. Das ist ja schon fast der gesamte gemeinnützige Bereich. Also das ist ja ein Dach, unter dem wirklich sehr, sehr viel passt. Also unter dem eben, mhm, Umweltschutz passt, unter dem Globalisierung passt, unter den eben klassische Landesarbeit, also sozusagen Unterstützergruppen für einzelne Länder, Zusammenarbeitsgruppen passen, wo weltwärts als Austauschdienst sozusagen mit reinpasst. Also das ist ja ein sehr großer Schirm sozusagen, den ihr da aufspannt. Und also allein schon, wenn ich mir jetzt den Bereich Umweltschutz anschaue, da gibt es natürlich dann auch nochmal ganz spezialisierte Organisationen, angefangen von Greenpeace oder so, die ja dann indirekt alle eine Weltarbeit machen, plus dass ihr wahrscheinlich nochmal ein bisschen spezieller den Blick auf dann Ausgleich habt, also jetzt im Bereich Umweltschutz ist es dann wahrscheinlich irgendwie Klimaschutz jetzt nicht nur im Sinne von, dass wir hier nicht überflutet werden, sondern dass wir gucken, was unser Einfluss auf das weltweite Klima ist und dass wir jetzt nicht dafür sorgen, dass die Philippinen absaufen.
Also da geht es dann wirklich um Klimagerechtigkeit. Deshalb also das Augenmerk liegt natürlich schon auf so wirklich ursprünglich entwicklungspolitischen Themen. Aber gut, dass man natürlich vieles aus dem Bereich Umwelt jetzt nicht mehr trennen kann von entwicklungspolitischen Themen, sondern dass es wirklich zusammengedacht gehört. Das ist ja auch schon ein längerer Trend. So hat sich das dann auch bei uns in Projekten und wie wir Arbeit organisiert haben, weiterentwickelt. Aber wir machen jetzt, ich sag mal, keine Umweltarbeit, die sich jetzt mit, ich sag mal, wieder NABU oder so, ne? Also wirklich jetzt mit Umweltthemen hier in Deutschland befasst. Das nicht. Sondern da ist wirklich dann schon immer der Blick, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus. So, das heißt, dass wir auch bei unseren Klimaschutzkampagnen oder jetzt vor allem der letzten Kampagne Heiße Zeiten uns immer sehr dann drum kümmern, wie geht es eigentlich den Menschen, die zum Beispiel aktuell in Ländern wie Bangladesch schon unter Klimafolgen leiden. Ne, dann also bei solchen Themen, wo es auch um Umwelt geht, immer wirklich dann auch so diese globale Perspektive reinzubringen.
Okay. In der praktischen Arbeit heißt es, dass die, jetzt nicht ihr als eine Weltnetz, aber die Mitgliedsorganisationen sozusagen, den Schwerpunkt auf Hilfe zur Selbsthilfe haben, also sozusagen andere dabei unterstützen können. Das ist wahrscheinlich so nach wie vor der größte Bereich in der Entwicklungszusammenarbeit jetzt wirklich im Ausland der Organisationen.
Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Ja. Also es sind auch da wieder sehr, sehr unterschiedliche Organisationen. Also wir haben Mitgliedsinitiativen, das ist dann der kleine ehrenamtliche Verein, der wirklich aus einem Vorstand und zwei anderen Engagierten besteht. Und dann gibt es mittelgroße Organisationen, die wirklich dann auch schon staatlich geförderte Projekte irgendwo in Ländern des Südens umsetzen. Sehr unterschiedlich. So. Also kann ich wirklich dann auch über die einzelnen Organisationen nicht so beurteilen, wie stark tatsächlich dann dieses Hilfe zur Selbsthilfe auch umgesetzt wird oder wo dann auch nochmal so die klassischen, wie früher Entwicklungszusammenarbeit gemacht wurde, dann auch rein karitativ und auch einfach mal Gelder rübergeschickt werden.
Aber von
das gibt es schon auch noch.
Genau, ne? Aber von der Ideologie sozusagen, also vom Grundgedanken des eine Weltnetzes oder der ganzen eine Weltidee wäre es eher sozusagen unterstützend da reinzugehen, als jetzt wirklich klassische Hungerhilfe oder
natürlich,
klassische Krisenhilfe
klar.
zu haben.
Ja.
Der ganze Fairtrade-Bereich, wie hängt der damit zusammen? Ist das sozusagen ein Unterbereich des Ganzen oder nochmal eine ganz eigene Bewegung? Weil da geht ja auch sehr viel darum, sozusagen zu schauen, dass vor Ort die Situation in Ordnung ist und dass man eben hier Produkte kauft, hier Produkte konsumiert, die politisch korrekt sozusagen in den Herstellerländern produziert werden. Und zumindest das war ja auch eine der Grundideen von diesen Eine-Welt-Läden oder damals noch Dritte-Welt-Läden, etwas Gutes einzukaufen und damit sozusagen mit dem Konsum dieser Produkte vor Ort eine schöne nachhaltige Wirtschaft zu gründen.
Sind absolut Teil der Basis bei uns und habe ich auch eben bei so den Ursprungsgruppen ein bisschen vergessen zu erwähnen. Das waren natürlich tatsächlich auch die ganzen Eine-Welt-Läden, auch die GEPA, die damals das Eine-Welt-Netz mit haben erstarken lassen und diese Bewegung. Und ist auch nach wie vor bei uns ein sehr wichtiges Thema. Wir organisieren ja auch jedes Jahr jetzt inzwischen eine große Messe, die FAIR in Dortmund, wo es darum geht, interessierten Konsumenten nochmal so die ganzen Neuheiten im fairen Handel auch vorzustellen. Haben über die Jahre viele Projekte gemacht zur Unterstützung von Weltläden, dass sie sich in ihrem Marketing, in ihrer Schaufenstergestaltung, so in der ganz praktischen Arbeit unterstützt fühlen.
Es gibt noch
Das gibt es durchaus noch, genau. Okay. Ist auch nach wie vor, finde ich, sehr wichtig. Also der faire Handel ist ja unterschiedlich organisiert, auch in Europa. Das sieht in den Niederlanden ganz anders aus und in Frankreich als in Deutschland. So diese kleinen Basisläden, so das ist sehr deutsch, dass es so organisiert ist. Und wir unterstützen das aber nach wie vor genau so, weil die haben natürlich auch einen sehr großen Bildungsanteil. So, das sind eben auch wirklich die, die viel kleine Bildungsprojekte an Schulen machen, Öffentlichkeitsarbeit mitgestalten. So.
Aber Fairtrade geht mittlerweile darüber hinaus, also gibt's selbst bei Lidl,
genau.
Kann es blöd gesagt.
Das ist ja auch gut so. Mhm. So, das eine kann ja neben dem anderen auch Bestand haben. Natürlich gibt es dann immer mal wieder auch heiße Diskussionen in der Szene. Wenn dann, das war natürlich bei Lidl so, als sie eingestiegen sind, das ist auch bei anderen Supermarktketten so, weil klar gilt es dann schon zu hinterfragen, passt das dann so in den Fairtrade-Gedanken, wenn dann Mitarbeiter vor Ort auch sehr schlecht bezahlt werden und es geht ja eigentlich um Arbeitsstandards, vor allem auch im fairen Handel. Mhm. So, das ist dann auch spannend, wie die Szene sich dazu positioniert. Insgesamt, denke ich, ist es sicherlich erstmal eine positive Entwicklung, dass ja, ja der Absatzmarkt da auch steigt.
Und der steigt also, nach wie vor?
Der steigt durchaus, ja. Okay. Ja. Also sogar erheblich in den letzten Jahren.
Ja, weil es ja damit jetzt im zumindest im Lebensmittelkonsum so ein bisschen gerade, dann gibt es einmal das Bio-Siegel, dann gibt es einmal Fairtrade und dann gibt es die Bio-Fairtrade und die Nicht-Bio-Fairtrade-Geschichten. Also wo sich da auch sozusagen das Konsumentenherz dann immer aufteilt, kaufe ich jetzt das eine Gute oder das andere Gute, beziehungsweise für was gebe ich jetzt hier die Cent mehr aus?
Die große Siegelverwirrung ist auch wirklich für Verbraucher total schwer. Ist auch schwierig, das zu kommunizieren, weil es gibt eben diese diversen Siegel. Es gibt immer noch die GEPA, dann gibt es das Transfersiegel, dann, wie du genau sagst, es gibt diese ganzen Bio-Siegel. Dann gibt es ja auch noch mal eigene Siegel, die sich bestimmte Firmen geben, so wie Rapunzel zum Beispiel. Ja. Eine Naturkostfirma, wo man dann auch nochmal schauen muss, was sind das für Standards. Unter Umständen sind das aber auch Standards, die eigentlich dem fairen Handel entsprechen. Also sehr, sehr heterogene Landschaft und schwer zu durchschauen. Wir versuchen immer wieder auch durch Veranstaltungen, durch Podiumsdiskussionen da ein bisschen Licht reinzubringen und die Verbraucher gut zu informieren.
Das ist dann auch die eine der Hauptaufgaben bei euch im Netzwerk sozusagen, also meine Weltnetz. NRW dann wirklich so Bildungsarbeit zu machen. Also wahrscheinlich auf der einen Seite die Mitglieder zu unterstützen bei dem, was sie tun und dann aber auch rauszugehen und die Botschaft zu verbreiten.
Klar, Öffentlichkeitsarbeit ist immer enorm wichtig dabei. Bei der Messe natürlich begleitend auch, klar. Wir haben noch einen anderen Bereich im fairen Handel, der oft noch gar nicht so öffentlich wahrgenommen wird. Das ist dieser Bereich faires Beschaffungswesen, wo es darum geht, wie Kommunen zum Beispiel einkaufen, so für ihre städtischen Belange. Und das ist was, wo jetzt auch unsere Kollegen im Düsseldorfer Büro nochmal dran sind.
Wo
sehr spannendes neues Thema
auch.
Gleich auch
ein bisschen größer ist.
Genau, ja.
Und ihr macht Allgemeinbildungsarbeit, dann auch wirklich komplett durch die Bank wieder über alle Themen. Also
das ist immer auch ein bisschen kampagnenabhängig. Wir hatten jetzt eine Phase einer sehr großen Klimaschutzkampagne. Mhm. Dann haben wir auch unsere Module der Bildungsarbeit stark zu Klimaschutzthemen ausgerichtet. Fairer Handel wird immer mal wieder nachgefragt, klar, an Schulen vor allem. So, da haben wir auch dann Referenten zu, die an Schulen gehen. Und da ist es, ja, wir versuchen natürlich schon, immer so im bestimmten Zeitraum auch wieder ein Thema mal richtig nach vorn zu bringen. Das heißt, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Bildungsarbeit, das kampagnenmäßig zu gestalten. Von der Bildungsarbeit, vielleicht um das auch so nochmal so ein bisschen aufzugliedern, wie wir arbeiten. Wir machen einmal schulische Bildungsarbeit. Das heißt, wir gehen wirklich mit Referenten in die Schulen, gestalten dort Unterricht oder Projekttage. Und auf der anderen Seite machen wir eben auch viel außerschulische Bildungsarbeit. So, das heißt, dass wir mit Jugendgruppen arbeiten. Das heißt, dass wir dieses neue Jugendnetzwerk Open Globe unterstützen mit eigenen Bildungsaktivitäten.
Okay.
Zum Beispiel.
Also nicht nur für die Mitglieder intern Fortbildung, sondern wirklich auch rausgehend.
Ja, ja.
Dass da
genau.
Was mitbekommt.
Genau, ja.
Ich habe mir hier noch ein Thema, so ein bisschen bin ich drüber gestolpert, Flüchtlings- und Migrationshilfe, also dann wieder zu schauen, was macht man sozusagen mit den Folgen von Ungleichheit, also von weltweiter Ungleichheit. Mhm. Ist das ein Thema bei euch oder ist das ein Thema, was dann eher wirklich in den jeweiligen Kirchengemeinden landet oder in den politischen Gruppen?
Also im Rahmen von der Klimaschutzkampagne war natürlich so dieses Thema Klimaflüchtlinge innerhalb der Länder, zum Beispiel in Ländern Afrikas, haben wir das bearbeitet. Ansonsten sehe ich es gerade bei uns nicht so sehr in Projekten verankert. Wir haben in diesem, wovon ich vorher sprach, in diesem NRW-weiten Verbund des Promotorenprogramms, haben wir einen Experten für das Thema Migration und Entwicklung. Und der arbeitet mit der afrikanischen Community in NRW sehr stark zusammen und macht da so einzelne Empowerment Days, wo wirklich auch afrikanische Akteure, selbst Migrantenorganisationen mit dann auch hier ansässigen NGOs zusammenkommen. Und die widmen sich natürlich sehr stark solchen Themen. Auch wie geht es Flüchtlingen in Deutschland?
So. Sind die Migrantenorganisationen Mitglied bei euch?
Ja, unterschiedlich.
Also
ja,
kommt auch vor sozusagen, dass da
auf jeden Fall
der Austausch darüber stattfindet.
Ja.
Okay. Wenn ich mir den eine Weltgedanken vorstelle, dann heißt das ja eigentlich, dass mal als eine Welt aktiver ist ja eher eine Pro-Globalisierungshaltung beziehungsweise eine Anti-Grenzhaltung, also der Versuch sozusagen Grenzen abzubauen und Hürden abzubauen, ist ja dann sozusagen eine sehr globalisierungsfreudige Bewegung. Stimmt das?
Naja, es kommt darauf an, wie du Globalisierung jetzt siehst. Ne? Uns geht es darum, Globalisierung zu gestalten.
Mhm.
So, und alles, was mit Globalisierung zu tun hat, ich sage es ja nochmal ganz pauschal, gerechter irgendwie zu gestalten. So, weil natürlich ist es so, dass irgendwie die meisten Menschen auf der Welt nicht davon profitieren. Und es geht darum, es zu drehen.
Das heißt, mehr als Freihandel zu machen, sozusagen.
Genau. Es geht darum, immer eben die benachteiligten Gruppen zu sehen oder auch die vielen Menschen, die einfach von Wachstum, von dem, was Globalisierung sonst angeblich alles so Tolles bringt, eben nicht profitieren. So.
Gibt es eine ähnliche Bewegung, jetzt gar nicht mal strukturell, organisatorisch, in anderen, wie gesagt, jetzt Nord-Süd, anderen westlichen Staaten, anderen reichen Staaten, anderen Nordstaaten? Oder ist das schon auch so eine deutsche Besonderheit?
Mhm. Also wir kennen aus den Niederlanden auch so Dachverbände, die ähnlich strukturiert sind, die tatsächlich auch viele Mitgliedsorganisationen haben und auch
da ist ja
unter
Welt
Motto
ja auch ein großes Thema.
Genau, und unter Motto eine Welt arbeiten.
Mhm.
Aus anderen europäischen Ländern kann ich es jetzt sonst gar nicht genau sagen.
Da ist das dann eher bei Organisationen wie Oxfam angesiedelt oder in kirchlichen Gruppen oder.
Ich weiß es tatsächlich nicht, wie es in anderen europäischen Ländern sonst ist. Wir sind vernetzt mit NGOs aus den Niederlanden.
Mhm.
Vor allem jetzt auch in einem neuen EU-Projekt und sonst.
Ja, auch sozusagen euer Nachbarland.
Genau. Direkt. Sonst finde ich es aber ganz interessant, oder wie jetzt auch als eine Weltnet zu schauen, wie sieht es aber auch in nicht-europäischen Ländern aus.
Mhm.
Also wir haben zum Beispiel einen tollen Austausch jetzt gehabt mit einer Klimaschutzorganisation aus China. Was sehr interessant war zu schauen, was läuft eigentlich unter Motto Klimaschutz in China. Und haben da so einen Mitarbeiterinnen-Austausch auch gehabt. So, also das ist da auch wieder, klar, europäische Zusammenarbeit ist auch wichtig, aber da eben nochmal weiter zu schauen, was ist eigentlich in den Ländern oder wie sieht zum Beispiel in Kolumbien aus? So, da haben wir gerade eine Kooperation, weil wir uns mit dem Thema Steinkohle aus Kolumbien für NRW beschäftigen. Und da gibt es halt auch ganz starke Jugendorganisationen zu so einem Thema, die auch gut vernetzt sind und also wirklich auch eine, ich sag mal, NGO-Grassroot-Basis so zu solchen politischen Themen.
Die sich ja dann häufig dann auch wieder in den themenorientierten Foren, sei es jetzt im globalisierungskritischen Bereich, im Energiebereich oder so, dann wieder an den verschiedensten Stellen treffen.
Genau, und das finde ich auch wirklich so das Spannende, dieses, wo kommt man da zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit? So, weil du vorher auch nochmal so diese Ebenen der Entwicklungszusammenarbeit, eine Weltarbeit hier. Also das ist so das, wo es, glaube ich, auch immer mehr hingehen kann, wirklich inhaltlich auch auf Augenhöhe mit anderen NGOs aus anderen Ländern zu solchen Themen zusammenzuarbeiten und da einerseits Aufklärungsarbeit zu machen, aber auch gerne nochmal eine gute Protestbewegung zu unterstützen.
Die es ja dann auch wieder, aber eben nur thematisch gibt, also auch da wieder also entweder Armutsproteste oder Energieproteste oder so, aber ohne jetzt da einen globalen Hut drauf zu haben. Das ist wahrscheinlich schon dann eher die Besonderheit von so Netzwerken, dass sie auf einmal Themen zusammenbringen, die sonst sehr unterschiedlich gehandhabt werden.
Genau, also da geht es um eine thematische Zusammenarbeit. Es gibt natürlich auf allen möglichen anderen Levels auf europäischer Ebene, auch auf globaler Ebene, gibt es natürlich Konferenzen, wo NGOs zusammenkommen und sich über alle möglichen entwicklungspolitischen Themen austauschen und überlegen, wie man da irgendwie nochmal mehr gemeinsam zusammenarbeiten kann, nochmal mehr irgendwie gemeinsame Kampagne machen kann. Das gibt es natürlich auch alles. Also da, wo auch dann der Bundesverband FENRO sehr aktiv ist, was dann nochmal so eine wirklich globale Vernetzung angeht für unsere Themen.
Die FENRO, ganz kurz, ist der
Verband entwicklungspolitischer Organisationen in Deutschland, die auf bundesweit ein bisschen das machen, was wir jetzt eine Weltnetz auf NRW-Ebene machen, wo aber jetzt nicht nur jetzt kleine Initiativen, sondern tatsächlich auch so die großen klassischen Hilfswerke und entwicklungspolitischen Organisationen Mitglied sind.
Deutschland. Die bei euch nicht Mitglied
sind. Die bei uns dann nicht Mitglied sind, genau.
Ja, das ist vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen die Abgrenzung, dass die sich dann jetzt weniger als eine Weltbewegung oder so sehen, sondern dann ja auch teilweise wirklich sehr professionell, in Anführungszeichen, Hilfe leisten und dann eben wirklich Hilfswerke oder Entwicklungszusammenarbeit Werke sind. Und ihr natürlich dann hier auf der lokalen Ebene wahrscheinlich eine viel, viel höhere Ehrenamtsquote habt.
Vermutlich schon. Wenn ich an die vielen kleinen Initiativen denke, auf jeden Fall.
Aber das ist natürlich auch der große Wert daran, die Arbeit hauptsächlich im Inland zu machen. Also klar, ja. Ich kann das halt vor Ort machen. So. Kannst du nochmal grob zusammenfassen, was dann wirklich vor Ort möglich ist? Also jetzt abgesehen davon, wenn ich jetzt eben mehr machen will als im Eine-Welt-Laden, also wo werde ich da sozusagen aktiv? Ist das dann einfach, dass ich bei der Organisation aktiv werde, die es halt gerade vor Ort gibt und die macht dann halt entweder Briefe schreiben wie bei Amnesty oder dann wirklich irgendwie eine Partnerschule in Nicaragua. Also gibt es da so einen Rahmen?
Du meinst jetzt so für dich persönlich, jetzt unabhängig von dem, was wir als eine Weltnetz anbieten, einfach so für die eine Weltarbeit in NRW.
Also ich jetzt also klar, so dieses, in NRW leben würde sozusagen und in Bochum bin, was kann ich tun?
Also du kannst natürlich auch selber für ein Jahr ins Ausland gehen und dort in einem Entwicklungsdienst arbeiten. Ich glaube, da bist du jetzt schon ein Jährchen zu alt für. Das geht bis 28.
Das ist dann der sogenannte Sozialtourismus. Der gerade so schön.
Als Sozialtourismus wird. Würde ich es jetzt tatsächlich nicht bezeichnen. Das sind Schulabgänger, die einfach vielleicht ein bisschen Zeit haben, bevor sie sich ins Berufsleben stürzen. Das organisieren wir selber auch, das Programm Weltwärts zum Beispiel. Ich finde, es ist tatsächlich die gute Weiterentwicklung von dem, wie sonst Menschen dann, sagen wir, einfach selber irgendwo in eine NGO gegangen sind, selbst organisiert, weil es ein sehr gutes Vorbereitungsbegleitungsprogramm und vor allem auch Rückkehrerprojekte gibt. Mhm. Das heißt, auch wenn die Leute wiederkommen aus Nicaragua, Ghana oder sonst wo sie waren, werden sie integriert, wenn sie wollen, in die eine Weltarbeit. Bei uns ist dann dafür zum Beispiel dieses Jugendnetzwerk Open Globe da, können ihre Erfahrung weitergeben und für viele von denen ist wirklich dieser Auslandseinsatz erstmal der Beginn ihres Engagements. So, die machen tatsächlich nachher weiter.
Okay, und wenn ich jetzt nicht mehr so jung bin?
Genau, das war jetzt noch eine Form, bis du 28 bist, kannst du das tun, auch gerne über uns. Ja, sonst kannst du dich natürlich auch in anderen Gruppen engagieren, das hast du aber selbst schon angesprochen, nach Länderthemen oder auch im fairen Handel. Du kannst auch immer noch in einem Weltladen mitmachen. Jeder Weltladen ist dankbar dafür, wenn jemand vor Ort sich ehrenamtlich einbringt. Dann kannst du, klar, dieser ganze Bereich natürlich jetzt unabhängig von Organisationen oder Initiativen dein Konsumverhalten überdenken. Was kannst du machen? Du kannst nicht nur fairen Kaffee kaufen, du kannst durchaus auch schauen, was es im Bereich Textilien gibt. Das hat sich ja sehr stark entwickelt in den letzten Jahren, dass du nicht nur biologische Baumwolle, sondern auch fair gehandelte Baumwolle kaufen kannst, also eben die Kleider, die daraus hergestellt sind. Finde ich, ist nochmal ein ganz großer Bereich. Du kannst Protestbewegungen mitmachen.
Aber das ist nach wie vor der größte Bereich sozusagen Konsum, weil wir da die meisten Auswirkungen haben. Also sei es beim Anbau, sei es bei den Löhnen, sei es bei den Klimafolgen, die ja auch meistens auf irgendeine Form von Konsum zurückzuführen sind, sei es nur Energiekonsum. Das heißt da...
Das ist halt so dieses Unmittelbare, wo man selbst relativ schnell auch was verändern kann. Mhm. Das ersetzt natürlich überhaupt nicht einen politischen Protest oder ein Einfordern davon, dass natürlich auch Wirtschaftsunternehmen da andere Rahmenbedingungen, andere Vorschriften bräuchten in ihrer Produktionsweise und in ihrer Zusammenarbeit mit Zulieferern und so weiter und so weiter. Also das finde ich, das sollte man schon auch gleichrangig sehen, weil um wirklich etwas zu verändern, also der einzelne Verbraucher ist mit dem sag mal, bewussten Konsumverhalten auch manchmal ein bisschen überfordert, denke ich. So, also das ist wirklich nur die eine Schiene. Das andere, finde ich, ist wirklich auch weiterhin politischer Protest, Druck machen, sei es auf die eigene Landesregierung, sei es auf den Lokalpolitiker vor Ort, sich mit den Themen zu befassen.
Okay. Gehören da auch die, ich sag mal, weniger politischen Austausche hinzu, wie Partnerstädte, Partnernetzwerke? Also es hat ja nach wie vor fast jede Stadt Partnerstädte, die jetzt vielleicht nicht nur innerdeutsche Partnerstädte oder vielleicht noch der Klassiker mit Frankreich ist, sondern es gibt ja zumindest in den größeren Gemeinden mittlerweile sehr oft dann Partnerstädte, die dann auch wirklich in anderen Regionen der Erde liegen.
Also wir haben solche Organisationen bei uns auch als Mitglieder und die sind von sich aus oft auch schon sehr politisch, weil klar, sie haben natürlich hautnah mit den Lebensbedingungen der Menschen zu tun in ihrer Partnerstadt. Von daher ergibt sich das eigentlich von selbst, dass sie auch auf diese Themen kommen.
Ist das ein gutes Mittel? Also ich frage mich immer diese ganzen Partnerstädte, das ist so, das ist halt ein schönes Schild am Ortseingang.
Das kommt immer darauf an, wie lebendig so eine Freundschaft zwischen den Städten, zwischen den Menschen, so eine Partnerschaft auch gelebt wird. So könnte ich jetzt pauschal nichts zu sagen. Es gibt da, glaube ich, ganz gute Beispiele für, auch dafür, wie dann wiederum junge Leute so an diese Themen herangeführt werden.
Aber es ist wahrscheinlich ein schöner Anlass, irgendwo anzufangen, weil es da dann eben eine Stadt gibt und sonst ist halt die Welt doch ganz schön groß.
Ja, und auch dieses sich menschlich begegnen, ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist auch für viele immer noch ein Hauptgrund, sich zu engagieren, weil sie halt irgendwann mal einen persönlichen Kontakt zu Menschen irgendwie in den Ländern hatten. Das ist oder so genauso wie es bei mir ursprünglich mal ein Auslandsaufenthalt war, der mich dann in diese entwicklungspolitische Arbeit gebracht hat.
So. Macht ihr auch richtig Austausch? Also so ganz klassisch 10 Leute von da und 10 Leute von da treffen sich an einem der beiden Orte oder an einem dritten Ort, lernen sich kennen, machen eine Zeitung zusammen, machen irgendwas?
Also im richtigen Programm leider noch nicht, weil die Programme das bislang auch so noch nicht vorsehen, vom BMZ zum Beispiel, dieses Programm Weltwärts. Wir haben das jetzt einmal mit Engagement Global zusammen gemacht, dass es auch ein Reverse-Programm sozusagen gab, dass eben auch dann junge Leute aus verschiedenen Ländern zu uns kam. Das ist eine der großen Forderungen von uns, dass das viel mehr zu wirklichen Begegnungen, zu einem Austausch kommt und nicht nur dieses junge Leute aus Deutschland fahren irgendwie in Länder des Südens und arbeiten dort.
Ja, so dass man eigentlich für jeden Weltwärter.
Genau, das wäre ganz klar auch ein Wunsch und eine Forderung, genau.
Hierher kommt. So auf europäischer Ebene gibt es das ja ein bisschen mit dem europäischen Freiwilligendienst, aber das ist halt dann doch immer wieder ein sehr homogener Raum. Also ich bin immer wieder überrascht, wie unhomogen er ist, aber im Verhältnis jetzt wirklich zu dann wirklich Menschen aus Südamerika, Menschen aus im asiatischen Raum oder so, die dann hier sozusagen sich ja auch engagieren könnten und dann wieder was mit zurücknehmen, aber eben auch was hier lassen an ihren Erfahrungen und anderen Weltsichten. Gibt es da Hoffnung? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, so schnell nicht, aber auf langfristige Sicht schon.
Na, ich finde das immer spannend zu schauen, wie viel kann man aus anderen Regionen holen. Ich weiß, dass die, wie heißt die große Hamburger Stiftung, die jetzt dann im Policy-Bereich, also im Gesetzgebungsbereich irgendwie schaut, was gibt es für schöne Regelungen in welchen Ländern. Ich glaube, das momentan populärste ist das Plastiktütenverbot, wo man dann schon Erfahrungen in, irgendein ostafrikanisches Land, was schon seit 10 Jahren Plastiktütenverbot hat und was davon die Folgen waren. Oder Waldgesetze in den einen Ländern und wie man das auf andere Länder und eben auch auf das eigene Land hier transferieren kann. Und das Ganze gäbe es ja in den verschiedensten Bereichen. Und wir haben ja sonst in unserer Perspektive eben oft so eine Exportperspektive. Also einmal natürlich die staatliche Entwicklungszusammenarbeit, die eh häufig ein bisschen exportorientiert ist, aber auch das, was NGOs tun, ist halt häufig unser System, unsere Organisation, unsere Werte irgendwohin zu bringen und dann vor Ort vielleicht anzupassen.
Was aber, finde ich, durch diese, wie ich das eben auch sagte, mit Kolumbien oder China, durch diese inhaltliche Zusammenarbeit, kommt natürlich sofort auch die, ja, ich sag mal, frühere Südperspektive, fließt natürlich in die Arbeit ein. So, das ist klar. Das ist, weil eigentlich sind wir ja letztlich der Mittler für die Menschen, um hier ein Sprachrohr für sie zu schaffen. Also da meine ich eigentlich, dass wir uns sehr bemühen, da jetzt nicht irgendwie diesen NGO-Stempel, wie wir hier meinen, wie etwas sein sollte, dem aufzudrücken, sondern wirklich die Botschaften der Menschen, mit denen wir da konkret zu tun haben, hier weitergeben.
Also das zumindest in der politischen Arbeit sozusagen, ja, ja, die Eine Weltbewegung und auch die Entwicklungsorganisationen dann nochmal die Partnerländer repräsentieren und sagen, wenn es jetzt mal wieder um eine schöne Subvention geht oder wenn es jetzt mal wieder um irgendwelche Handelsregelungen geht, dass das vielleicht aus deutscher Perspektive ganz schön sein kann, weil man damit mal wieder das Wirtschaftswachstum ein bisschen ankurbelt, aber dass das auch Nachteile in anderen Ländern hat und man dann sozusagen hier politisch tätig wird.
Genau, was ja wirklich auch wieder dann Ursprung eigentlich der entwicklungspolitischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist, genau eben diese Sprachfunktion wahrzunehmen.
Wenn du jetzt träumen dürftest.
Sehr gerne.
Was wäre denn so deine Lieblingszukunft für diesen Bereich? Also jetzt gar nicht für die Welt an sich, sondern wirklich für den Eine Weltbereich, für die Organisation, was du da noch erreichen wollen würdest, so möglichst Lebzeiten.
Also als erstes fällt mir sofort ein, dass einfach viele, auch junge Leute, sich weiter für diese Themen interessieren und mitmachen. So, dass es keine Szene ist, die langsam ausstirbt, weil ja auch viele schon lange dabei sind, sondern das, was wir gerade erleben, sich noch viel mehr vervielfältigt. Also mehr Menschen sich ja mit diesen Themen befassen und diese ganze Thematik dadurch noch viel mehr Schub in die Öffentlichkeit kriegt und einfach erstarkt. So. Und jeder letztlich irgendwie sich als Teil eben dieser einen Welt versteht und jeder informiert ist darüber, wo er was wie konsumieren kann und in irgendeiner Weise auch ehrenamtlich engagiert. Das wäre der Wunsch.
Und gibt es Hoffnung?
Ja, also ich finde durchaus. Ich meine, klar, wir sind jetzt mit unserem Sitz in Münster Unistadt verwöhnt. Das heißt, wir haben super viel Studenten, die bei uns mitmachen als Praktikanten und sonst wie ehrenamtlich bei Open Globe. Und wir sehen aber schon über die letzten Jahre so einen Trend, dass es immer noch mehr wird. Also es sind junge Leute aus allen Fachrichtungen, die sich interessieren, die was mitmachen wollen. Es sind nicht mehr immer nur die klassischen Entwicklungssoziologen, Politologen, Soziologen, sondern aus allen Fachrichtungen und sich dann zu solchen Themen oder bestimmten Ländern zusammentun. Und das ist ein schöner Trend. Das wäre toll, wenn sich das noch viel mehr verbreitet.
Ja, dann eben auch über Kirchenkreise und feste Strukturen, die es ja vor Ort teilweise gibt, hinausgeht.
Darüber hinausgeht und auch nochmal wieder was ganz Eigenes wird. So, weil das sind natürlich auch Nachwuchsengagierte, sage ich mal, die nochmal völlig auch andere Formen der Aktionen für sich interessant finden. So, die vielleicht nicht unbedingt dann im Weltladen an der Kasse stehen wollen, auch, aber nicht unbedingt, sondern die auch nochmal ganz spannendere andere Aktionsformen für sich finden, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn vieles übers Internet läuft. So.
Hast du das Gefühl, dass die von den NGOs aufgegriffen werden? Also ich kenne ganz viele Leute, die eben dann ihr Freiwilligenjahr oder auch nur ihre Weltreise oder so gemacht haben und danach das Gefühl haben, jetzt müssen sie was machen, jetzt müssen sie was tun und dann vielleicht aber häufig dann doch das Rad nochmal neu erfinden, weil sie sich bei den Organisationen, die da vielleicht passend wären, nicht direkt aufgehoben fühlen.
Ich weiß gar nicht, ob es dann jetzt, ich würde es gar nicht so negativ sehen, nicht, dass sie sich nicht aufgehoben fühlen, sondern ich finde das auch irgendwie ein typisch junges, jugendliche Attitüde. Natürlich wollen die was Eigenes machen. Ja. So. Und von daher finde ich das völlig legitim und auch sehr unterstützenswert. Und deshalb sagen wir auch als Eine Weltnetz, macht euer eigenes Open Globe. Wir unterstützen euch, indem wir euch mal versuchen, Finanzmittel bereitzustellen oder euch irgendwie einen Rahmen geben oder wenn ihr Referenten braucht. Aber macht euer Ding und seid frei dabei. Weil das schafft erstmal so eine Eigendynamik und dann gewinnen die auch wirklich erst Spaß daran. So dieses Denken, dass NGOs, die lange auch spannende, wichtige Themen vertreten haben, jetzt Zuwachs bekommen von jungen Leuten, die dann genau in diesen Aktionsformen und Feldern mitmischen, ist, glaube ich, ein Wunschdenken. Das mag an manchen Stellen gelingen, aber ich glaube, es ist nicht das Zukunftsmodell. Man muss sie auch einfach machen lassen und sich freuen, dass diese Themen dadurch weiter bearbeitet werden.
Gut, und wenn man es wirklich auch beidseitig sieht, also Arbeit im Land und Arbeit in ärmeren Ländern, dann gewinnt es natürlich auch noch mal ein bisschen mehr an Perspektive, als wenn man das Ganze jetzt nur aus einer reinen Hilfssicht sieht, wo es dann ja dann häufig dann doch um Produktivität geht oder zumindest um Effektivität und Effizienz der Ressourcen vor Ort. Weil wir dann, wenn wir Leute zurückbekommen, eben hier auch.
Also ich habe es jetzt gerade wieder nur mal rein für die Inlandsarbeit gesehen, ne?
Ja, aber das ist ja der Wert, den man dann auch hat, der dann eben hier mehr ist als nur Spenden sammeln, um im Ausland das Geld einzusetzen, sondern damit ja auch ein Bewusstsein zu schaffen. Damit ja auch eine der schönsten Fundraising-Aufgaben schlechthin, sozusagen Unterstützung in drei Bereichen zu bekommen, nämlich einerseits im Awareness-Raising, also in darin, dass das wirklich überhaupt ein Thema bleibt, dann durchaus den finanziellen Teil und dann wirklich den Teil des Engagements hier vor Ort, wo es auch in dem Bereich dann genug zu tun gibt. Weil häufig hat man ja das Gefühl bei Entwicklungshilfeorganisationen, dass es da jetzt gar nicht so viel Engagementmöglichkeiten gibt, weil ich eben nicht mal schnell nur für ein Wochenende nach Ruanda fliegen kann oder so. Also dieses schöne, neue, aufgeteilte, ehrenamtliche Arbeiten funktioniert halt nicht, wenn ich ins Ausland muss. Da kann ich nicht einfach mal nur eine Stunde die Woche was mitmachen.
Nee, das wäre auch begrenzt sinnvoll, genau.
Aber das ist dann mit der inhaltlichen Arbeit hier vor Ort durchaus möglich.
Genau.
Und ergänzt sich dann im Optimalfall. Genau. Ganz gut. Schön. Dann bedanke ich mich für diese verhältnismäßig kurze Folge mit einer Dreiviertelstunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.